Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. In dieser Folge ist Lina Rogel unser Gast. Sie ist Diversity und Inclusion Lead bei Microsoft Deutschland und sie hat gerade ein Buch zum Thema Emotionen am Arbeitsplatz geschrieben. Natürlich reden wir darüber in dieser Folge, welche Bedeutung Emotionen haben, was sie uns sagen, was wir daraus lernen können. Wir sprechen aber auch über das Thema Verantwortung und wir sprechen darüber, wie wichtig Hilfsbereitschaft ist und warum diese auch manchmal egoistisch sein darf. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Lina, ich freue mich, dass du heute hier bist und Gast in meinem Podcast Wert und Leadership bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ich bin schon total gespannt, was du mitgebracht hast. Du hast ja gerade ein Buch geschrieben über Emotionen. Deswegen habe ich jetzt so die Erwartungshaltung, es kommt irgendwas super Emotionales. Aber wahrscheinlich liegt dich total falsch, oder?
Ach, ich glaube, so falsch liegst du gar nicht.
Okay, ich bin gespannt. Was hast du denn mitgebracht? Über was sprechen wir?
Also tatsächlich das Erste, was ich mitgebracht habe, und das musste ich eigentlich gar nicht wirklich mitbringen, weil das habe ich immer an mir dran, ist hier mein kleiner Ring. Und an diesem Ring ist ein Herz. Und der steht für mich eben für das Thema Emotionalität und Empathie, was für mich ein ganz wichtiger Wert ist, der mich schon ganz lange in meinem Leben begleitet. Und ich glaube, für mich war ganz interessant, dass ich das lange nicht als Wert erkannt habe, sondern eigentlich eher dachte, das ist eine Schwäche von mir, dass ich so emotional bin. Und in den letzten Jahren aber für mich entdeckt und auch verstanden habe, dass das wirklich eine ganz große Stärke ist und dass das nichts ist, was ich verstecken will oder was ich irgendwie runterschrauben möchte, sondern dass das wirklich was ist, was mir sehr wichtig ist und was mich im Leben auch sehr leiten kann.
Und magst du uns ein bisschen was zu erzählen zu dem Ring selber? Wo hast du den her? Ist das ein Fundstück? Hat dir den jemand geschenkt?
Nein, also den Ring haben nicht nur ich, sondern den haben auch meine zwei besten Freundinnen. Und ich glaube, das sagt auch sehr viel darüber. Mir sind andere Menschen sehr wichtig. Mir sind Freundschaften sehr wichtig. Mir ist es wichtig, für andere Menschen da zu sein. Und vor ein paar Jahren haben wir uns den eben alle zusammen gekauft, was natürlich einerseits so eine Verbindung unter uns ist, aber eben auch genau diese Emotionalität symbolisiert, die uns alle drei verbindet und wie wir alle drei eben auch durchs Leben gehen. Und ich finde das sehr schön, irgendwie immer wieder mal auf die Hand zu schauen, bewusst, manchmal aber auch ganz oft unbewusst und mich selbst auch immer wieder daran zu erinnern, dass das mein Wert ist und dass dieser Wert mich begleitet und dass das ein Kompass ist, der mich wirklich durchs Leben führt.
Wie darf man sich das vorstellen, wenn ihr drei jetzt aufeinander kommen? Du sagst, alle drei sind sehr emotional. Kracht's und donnert es da? Oder liegt ihr euch in den Armen? Oder wie würdest du das beschreiben, die Interaktion?
Ich würde sagen, tatsächlich sowohl als auch. Also wir können manchmal sehr, sehr laut sein. Wir können ganz leidenschaftlich diskutieren. Wir können uns mit größter Liebe für die jeweils andere einsetzen. Das ist für mich auch ein ganz spannendes Learning, dass wir ja manchmal zu unseren besten Freundinnen sehr viel besser und liebevoller und mitfühlender sind, als wir es eigentlich zu uns selbst sind. Und das ist was wir für uns drei so gelernt haben, dass wir uns immer wieder dran erinnern, hey, den Rat, den du mir gerade gibst, den könntest du dir auch selbst geben. Ich glaube, da finden sich viele wieder. Und ja, das ist für uns wirklich sehr schön, aber eben auch diese Begeisterungsfähigkeit für Dinge, die Dankbarkeit auch fürs Leben, das ist was uns, glaube ich, auch sehr verbindet, egal durch welche Höhen und Tiefen wir gerade gehen oder was gerade so passiert, dass wir immer eine sehr tiefe Dankbarkeit haben für das, was wir miteinander haben, aber auch, dass wir das, was wir jeweils als Einzelne in unserem Leben haben.
Du sagtest ja gerade auch, das entdeckt irgendwann, dass Emotionalität nicht eine Schwäche ist, sondern eine Stärke. Gab es einen speziellen Moment, wo du das gemerkt hast oder wie kamst du zu dieser Einsicht?
Also es gab jetzt nicht so den einen Moment, aber es gab für mich eine Entwicklung. Und zwar bin ich Quereinsteigerin, also ich habe kein Abitur, ich habe kein Studium, ich bin eigentlich gelernte Kinderpflegerin. Und als ich mich in dieser Büroarbeitswelt vor 10 Jahren das erste Mal wiedergefunden habe oder schon mehr als 10 Jahren, hatte ich das Gefühl, ich bin so falsch und ich gehöre nicht richtig dazu, weil irgendwie sind alle so sehr nüchtern und sehr reserviert und eben meine Emotionalität hat da gar keinen Raum. Und dann habe ich in den ersten Jahren nach meinem Quereinstieg wirklich versucht, meine Emotionalität zu verstecken. Und immer, wenn ich selbst gemerkt habe, ich werde emotional, egal in welche Richtung, bin ich irgendwie auf die Toilette gegangen oder habe irgendwie versucht, das runterzuschlucken für mich. Und dann habe ich vor 7 Jahren den Job gewechselt und bin jetzt bei einem großen Unternehmen, bei Microsoft und hatte für mich dort das erste Mal das Gefühl, ich bin in einer Unternehmenskultur, in der ich genauso sein kann, wie ich bin und in der ich mich nicht verstellen muss. Und das war für mich so eine ganz große Erleichterung und gleichzeitig habe ich gemerkt, wie viel Kraft sich daraus auch entwickelt, dass ich sein kann. Und Und dann war ich auf einem Workshop im Rahmen vom Job und von der Weiterentwicklung. Und in dem Workshop ging es darum, ein eigenes Mission Statement für sich selbst zu entwickeln. Also was bin ich und wofür will ich stehen? Und das hat mich total begeistert. Und ich war in diesem Workshop sehr emotional, weil das ja auch was sehr Persönliches, was sehr Menschliches ist. Und war mit totaler Euphorie, bin ich aus diesem Workshop rausgegangen. Und dann kam eine Kollegin auf mich zu und meinte, du Lena, was ich dir mal sagen wollte, ich finde, du bist viel zu emotional und das untergräbt deine Autorität. Und das in einem Moment, in dem ich mich eigentlich so gut und so sicher und auch so bei mir selbst gefühlt habe, hat mich sehr getroffen. Und nachdem ich aber so diese erste Kränkung vielleicht auch runtergeschluckt habe, ist bei mir wirklich so ganz viel im Kopf passiert, weil ich mir überlegt habe, was bringt einen jungen Menschen, es war ihr erster Job nach dem Studium, was bringt einen jungen Menschen dazu, schon so früh für sich zu denken, Emotionalität hat in der Arbeitswelt nichts verloren. Und das war, glaube ich, für mich damals der Anstoß, mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, viel dazu zu lesen, viele Studien dazu mir anzuschauen und mich mit vielen ExpertInnen dazu zu unterhalten. Und das hat absolut dazu geführt, dass ich ganz, ganz 100% davon überzeugt bin und nicht nur ich selbst, sondern ich eben auch weiß, dass ganz viele WissenschaftlerInnen auch genau das bestätigen, dass Emotionalität essentiell ist für unser Leben, aber vor allem auch für unsere Arbeit.
Und du hast gerade was ganz Spannendes gesagt. Du hast gesagt, du bist zu Microsoft gekommen oder eben, man kann es glaube ich auch entpersonalisieren zum großen Unternehmen und hast zum ersten Mal das Gefühl gehabt, die Unternehmenskultur lässt dich sein. Was sind das für Elemente? Also was kann ein Unternehmen tun? Uns hören ja auch viele ManagerInnen zu. Was kann ein Unternehmen machen, um so eine offene Kultur zu haben? Was waren für dich die Punkte, wo du gemerkt hast, okay, ich darf sein, wie ich bin?
Ich glaube, das sind ganz viele unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, sich bewusst zu werden, dass eine Unternehmenskultur ja nichts ist, was wir auf eine Webseite schreiben, sondern was jeden Tag gelebt wird. Und zwar von allen Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Also dafür ist nicht nur die Geschäftsführung verantwortlich, sondern wir alle haben die Verantwortung und haben auch die Chance, eine Unternehmenskultur mitzugestalten. Und ich kann mich einfach erinnern, dass ich in meinen ersten Wochen in diesem neuen Job gemerkt habe, es sind hier so viele unterschiedliche Menschen und ich bin nicht die, die anders ist, sondern wir sind alle irgendwie anders. Und das war für mich schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich eben nicht mehr so dieses Impostergefühl auch mit mir getragen habe, also das Gefühl, eine Hochstaplerin zu sein, weil ich dachte, hey, hier sind alle so unterschiedlich, das fällt überhaupt nicht auf, wie anders ich bin. Und das war irgendwie ein sehr schönes Gefühl. Aber auch, dass eben diese Unterschiedlichkeit so stark gewertschätzt wurde. Also diese Diversität von den vielen unterschiedlichen Menschen, dass das nicht nur was war, was so hingenommen wurde, sondern was auch ganz bewusst genutzt wurde. Und dass ich zum Beispiel auch ganz konkret gefragt wurde, hey Lena, du hast doch Erfahrungen in der Pädagogik und du hast doch jetzt auch in der Medienbranche gearbeitet. Wie ist das? Also dass da sehr bewusst darauf eingegangen wurde. Und das hat mir einfach so ein sehr gutes und auch sicheres Gefühl gegeben, dass das schön ist, dass ich anders bin und dass das auch genutzt wird, dass ich anders bin und dass ich manche Dinge vielleicht auch anders denke und an Projekte anders rangehe oder auch eine andere Perspektive auf Themen habe.
Sehr spannend. Ich glaube, wir können noch lang weiterreden, aber du hast ja noch zwei weitere Sachen dabei. Was ist dein zweiter Gegenstand, dein zweiter Wert?
Ja, das war ein bisschen schwierig, weil ich wollte für mich so den Wert Verantwortung symbolisieren. Und das ist für mich tatsächlich ein Wert, der ganz essentiell ist. Und ich habe überlegt, mit was ich das symbolisieren kann. Aber eigentlich war für mich dann relativ schnell klar, dass ich meinen Laptop mitbringe, der hier auch mit bunten Stickern beklebt ist. Aber für mich steht das wirklich dafür, die eigene Stimme auch zu nutzen. Und ich mache das sehr viel auf Social Media. Ich mache das viel in der digitalen Welt. Aber natürlich auch in meinem Job habe ich das große Privileg, wirklich viel Verantwortung übernehmen zu können für Werte, für Themen und vor allem auch für andere Menschen. Und Verantwortung ist was mir ganz, ganz wichtig ist und was ich auch ehrlich gesagt von anderen Menschen erwarte, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir die jeweiligen Privilegien, mit denen wir auch in diese Welt geboren wurden, die einen mehr, die anderen weniger, dass wir jedes einzelne Privileg als Verantwortung nutzen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, die Gesellschaft mitzugestalten und uns auch verantwortlich eben für andere Menschen einzusetzen.
Und sag, hängt Verantwortung an einer gewissen Position? Also sprich, fängt Verantwortung an, wenn man eine Teamleitung hat, wenn man irgendwie ein großes Projekt managen darf, wo gibt es einen Punkt, wo du sagst, da fängt Verantwortung an oder hat eigentlich jeder Verantwortung?
Tatsächlich dachte ich das ganz lange so, ach ja, Mensch, ich habe ja keine Verantwortung und vor allem, als ich noch jünger war, war das für mich so, naja, was soll ich schon ausrichten, was kann ich schon tun? Und ich glaube, das ist so ein bisschen Trugschluss, den wir haben in der Arbeitswelt. Für mich war ganz interessant, auch in meinem Schreibprozess zum Buch, in dem ich auch in einem Kapitel sehr viel über Leadership recherchiert und dann auch geschrieben habe, dass Leadership gar nicht mit einer Position einhergeht, sondern dass Leadership wirklich eine Haltung ist, eine Einstellung, die ich einnehme und dass wir alle Leadership leben können. Das hat damit zu tun, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir eben auch genau diese Verantwortung, von der ich gesprochen habe, übernehme. Und das muss natürlich nicht immer nur im Job sein, aber das kann auch viel im Job sein. Und ich glaube, oft machen wir uns selbst zu klein, weil wir denken, ich kann das ja noch nicht oder ich darf das ja nicht oder wie auch immer. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass wir alle eben Leadership leben können, dass wir Leadership umsetzen können und dass es einfach darum geht, wie wir diese Verantwortung übernehmen für uns selbst an allererster Stelle, aber dann natürlich auch für andere Menschen, für Themen und für Projekte.
Sehr spannend. Hast du denn das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft die meisten Menschen sehr verantwortlich leben? Oder siehst du, dass wir da ja Bedarf hätten, sozusagen gemeinsam das Land, die Welt voranzubringen?
Definitiv ist da ganz viel Bedarf, glaube ich. Ich sehe mehr und mehr Menschen, die Verantwortung übernehmen und das ist auch wirklich was, was mich extrem begeistert, an den jüngeren Generationen zu sehen, wie viel Verantwortungsbewusstsein da ist, aber auch wie viel ja tatsächlich Lust, Verantwortung zu übernehmen für die eigene Zukunft. Und das stimmt mich sehr positiv, dass diese Entwicklung eben so da ist und so sichtbar ist. Aber ich glaube, es kann wirklich noch sehr, sehr viel mehr sein. Und das zeigt sich ja auch, wenn wir an die Politik denken. Wir tendieren ja schnell dazu, sozusagen, ja, die Politik müsste mal und ach, die in Berlin und die PolitikerInnen und so weiter. Aber wir haben das riesige Privileg in Deutschland, dass wir in einer Demokratie leben. Und gerade in den aktuellen Entwicklungen auf der Welt, glaube ich, sollte uns das nochmal sehr bewusst sein, was das für ein Privileg ist und was damit aber auch für eine Verantwortung einhergeht. Weil eine Demokratie besteht daraus, dass wir alle politisch sein können und dass wir vor allem auch alle politisch sein sollten. Und das heißt nicht, dass wir alle in einer Partei sein müssen oder dass wir alle im politischen Amt haben müssen. Aber ich glaube, es geht eben auch darum, wie wir im Alltag Verantwortung übernehmen, wie wir uns im Alltag vielleicht auch engagieren. Und ich glaube, so viele Dinge sind politisch, obwohl wir sie gar nicht so als das sehen, dass es ein politisches Engagement ist.
Gib mal ein Beispiel für.
Ja, es geht darum, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Es geht darum, für welche Themen wir uns einsetzen, aber auch wirklich im ganz Kleinen, wie wir auch in Gesprächen miteinander umgehen und wie wir vielleicht auch jemandem mal sagen, hey, ich fand das nicht in Ordnung, was du gesagt hast oder wie du es gesagt hast. Oder ich wollte dir mal spiegeln, das kann vielleicht jemanden auch verletzen, wenn du so sprichst, wenn du solche Worte benutzt. Und ich glaube, das sind ganz viele mini kleine Situationen im Alltag, wo wir wirklich diese Verantwortung übernehmen können, wo wir quasi auch wirklich diese politische Verantwortung übernehmen können, aber vor allem auch einfach Verantwortung für andere Menschen und eben die Verantwortung für uns selbst. Das ist für mich wirklich so ein ganz essentieller Punkt, den ich relativ spät auch erst verstanden habe. Ich denke, gerade Frauen tendieren vielleicht oft dazu, für andere immer Verantwortung übernehmen zu wollen und dabei aber nicht zu sehen, dass die Verantwortung für uns selbst wirklich die wichtigste ist, die wir im Leben haben.
Du denkst wahrscheinlich an dieses Beispiel, was ich immer so eindrucksvoll finde, wenn man im Flugzeug sitzt. Zuerst die Masken für sich selber und dann für das Kind, was ja eigentlich total viel Sinn macht, weil man kann ja schlecht anderen helfen, wenn man selber nicht mehr in der Lage ist.
Absolut, ja. Das finde ich auch so ein eindrückliches Bild und so wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, weil wir dann schnell denken, ach, das ist jetzt egoistisch, wenn ich das mache und ich muss mich erst um andere kümmern, bevor ich mich um mich kümmere. Aber genau wie du es beschreibst, ist es so wichtig, dass wir eben diese Verantwortung für uns selbst übernehmen, damit wir auch für andere und auch für Themen Verantwortung übernehmen können und damit wir das auch nachhaltig tun können. Weil wenn wir eben irgendwann ausbrennen, dann bringt das ja auch nichts und dann sind wir kaputt und dann können wir auch dem Thema oder den anderen Menschen nichts mehr Gutes tun. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir im Alltag eben einerseits darauf achten, dass es uns selbst gut geht, körperlich, aber vor allem auch mental. Das ist ja ein riesengroßes Thema, gerade in einer Zeit wie jetzt, wo so viele Krisen aufeinandertreffen, die uns natürlich auch sehr stark beschäftigen und die uns vielleicht auch Angst machen und die uns Sorgen machen. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, uns auch diesen Raum zu geben, diese Angst vielleicht zuzulassen, aber dann auch zu reflektieren und zu überlegen, okay, was kann ich denn tun? Was kann ich für mich selbst tun? Aber eben, was kann ich auch tun, um vielleicht diese Krisen auch mitzulösen?
Ja, das stimmt. Also ich fand das sehr spannend, was du sagst, denn tatsächlich ist es ja manchmal so, dass der eigene Handlungsspielraum viel größer ist, als man zuerst denkt. Ne? Weil man sagt, ja, wie du gerade sagst, die PolitikerInnen, die müssen das lösen. So. Aber man kann unglaublich viel selber machen. Mir ging das einmal, es war für mich so ein Hallo-Element, als ich eine Rolle hatte in einem früheren Job, die super schwierig war und wo ich dachte, oh, damit komme ich nicht zurecht und habe mich bei einer Freundin ausgeweint und sagte, ah, oh, die blöde Rolle und ich will da weg und so. Und sagt sie, aber die Rolle definierst doch du, definier sie halt anders. Ich so, what? Die Rolle definiert mein Chef, wieso soll ich? Aber das war für mich wirklich so ein Eye-Opener, weil natürlich kann man total viel selber definieren, mhm, innerhalb natürlich von einem Rahmen. Klar, wir sind jetzt nicht vogelfrei, aber das ist schon in vielen Situationen so, dass man, wenn man kurz drüber nachdenkt, doch mehr Optionen hat, als man so auf den ersten Blick sieht.
Ja, definitiv. Also das kann ich total nachvollziehen. Und ich glaube, solche Momente haben wir alle in unserem Leben, wo wir dann plötzlich merken, so hey, eigentlich kann ich ja viel mehr. Und ich glaube, oft eben limitieren wir uns selbst in dem, was wir über uns selbst denken, welche Glaubenssätze uns vielleicht auch begleiten und was uns natürlich auch suggeriert wird von der Gesellschaft oder auch eben in der Arbeitswelt. Aber ich finde es ganz wichtig, wie du beschreibst, eben auch für sich immer wieder zu hinterfragen, kann ich da vielleicht nicht doch was ändern und welche Verantwortung oder auch welche Macht habe ich wirklich in dieser Situation?
Sehr spannend. Jetzt bin ich gespannt, was du als dritten Gegenstand mitgebracht hast.
Ja, der dritte Gegenstand, das ist hier mein Namensschild vom Ehrenamt im Pflegeheim.
Ah, spannend. Da ist so eine kleine Kirche drauf oder was ist das?
Ja, das ist so ein Symbol vom Pflegeheim selbst eben drauf, das Logo quasi. Und das habe ich mitgenommen, weil das für mich den Wert Hilfsbereitschaft symbolisiert. Hilfsbereitschaft ist auch was mir schon immer sehr wichtig war. Auch das hat ja mit Verantwortung zu tun. Und ich habe dieses Ehrenamt im Pflegeheim vor ein paar Jahren angefangen, als die Corona-Pandemie eben ausgebrochen ist, weil ich da für mich tatsächlich eine ganz große Sinnkrise hatte mit mir selbst. Ich hatte so das Gefühl, die Welt geht unter und ich sitze am Laptop und schreibe E-Mails. Und das hat sich so absurd angefühlt. Und ich komme ja eigentlich ursprünglich aus dem sozialen Bereich, in dem ich eben gearbeitet habe und wo ich auch meine Ausbildung als Kinderpflegerin gemacht habe. Und ich habe in dieser Situation so stark gespürt, dass ich das tun möchte und dass mir das so wichtig ist, was wirklich Sinnvolles zu tun. Nicht, dass meine Arbeit nicht sinnvoll ist, aber natürlich ist das in so einer Situation, bekommt das irgendwie eine ganz andere Bedeutung.
Das ist nicht so direkt.
Ja, ja. Eben diese ja direkte Wirksamkeit, glaube ich. Und ja, damals gab es dann einen Aufruf hier in Bayern, dass sich eben Pflegekräfte melden sollen, weil natürlich die Krise so stark war. Und ich hatte mich dann gemeldet und habe sehr schnell auch eine Rückmeldung bekommen, ob ich eben mir vorstellen kann, in einem Pflegeheim in München auszuhelfen. Und ich war total dankbar über diese Möglichkeit. Und tatsächlich war das auch ein ganz großer egoistischer Schritt. Und das klingt immer komisch, wenn man das so sagt, aber mir ist es tatsächlich ganz unangenehm, wenn Leute sagen, ach Lena, das ist so toll, was du machst und dass du dann auch noch ehrenamtlich arbeitest, so als wäre ich jetzt irgendwie die totale Heilige. Das bin ich in keinsten Sinne. Für mich hat das sehr viel auch mit Egoismus zu tun, weil wie ich es dir beschrieben habe, ich hatte für mich so eine Sinnkrise und für mich war es ganz wichtig, was zu finden, wo ich Sinn habe, wo ich eben, wie du es beschrieben hast, diese Wirksamkeit auch spüre und wo ich einfach für andere Menschen da sein kann. Und das ist was ich unglaublich gern mache. Jedes Mal, wenn ich dort bin, geht wirklich mein Herz auf und ich freue mich so, weil es ganz viele Dinge im Leben natürlich auch nochmal in eine neue Perspektive wieder setzt. Und wenn ich eine sehr stressige, sehr chaotische Arbeitswoche hatte, wo ich vielleicht noch auf Konferenzen und Dienstreisen war und dann komme ich am Wochenende ins Pflegeheim, dann ist alles irgendwie egal und dann merke ich auch, was wirklich wichtig ist und um was es geht. Und deshalb ist Hilfsbereitschaft für mich schon ganz, ganz lange einfach ein Wert, der mich sehr begleitet. Egal wie weit ich mich zurückerinnere, habe ich mich immer irgendwie engagiert für andere Menschen, habe versucht, anderen Menschen zu helfen, weil, und das ist ganz interessant auch wissenschaftlich gesehen, weil Hilfsbereitschaft auch sehr, sehr glücklich macht.
Das heißt, es ist ein Geben und Nehmen in dem Fall, oder?
Definitiv, ja, absolut. Also ich bekomme, wenn ich dort bin, so viele liebe Worte, so viele Komplimente. Ich werde nie so oft als junges Mädchen angesprochen mit 37. Das ist ganz, ganz süß. Und ja, es tut mir wirklich wahnsinnig gut.
Ja. Und was genau machst du dort? Gibst du dort Essen aus oder was ist deine Tätigkeit?
Also es hat sich jetzt ein bisschen verändert über die Jahre. So in der ja ganz akuten Pandemiephase war es so, dass ich den kompletten Besuch, die quasi abgewickelt habe. Die Besuche im Pflegeheim waren ja teilweise ganz ausgesetzt. Das Pflegeheim, in dem ich arbeite, hat sich sehr früh dafür eingesetzt, dass Besuche wieder möglich sind, weil das natürlich extrem wichtig ist für die Bewohnenden. Aber das war mit einer enormen Logistik verbunden. Die Besuchenden, die kommen wollten, mussten einen Test haben. Die mussten also einen wirklich aktuell direkt Test. Das heißt, es wurde auch vor Ort immer getestet. Das heißt, ich musste die Besuchenden quasi empfangen. Die mussten ein Formular ausfüllen. Die mussten zum Test gehen. Dann 15 Minuten warten, natürlich draußen warten, nicht im Haus warten. Und dann war jeder Besuch immer auf 30 Minuten limitiert, um eben auch das Infektionsrisiko zu minimieren und auch nur in bestimmten Räumen, an bestimmten Tischen mit abgegrenzten, mit Plexiglaswänden. Und das war natürlich wahnsinnig viel Logistik. Und das habe ich im Prinzip immer das ganze Wochenende organisiert, die Besuchenden in Empfang zu nehmen, zu gucken, dass niemand ohne Test das Gebäude betritt, zu checken, haben wir von allen die negativen Testergebnisse, dann die Leute an den Tisch zu bringen, dann die Bewohnenden aus ihren Zimmern zu holen, weil eben die Besuchenden nicht durchs Haus gehen durften. Also sehr, sehr viel Logistik. Jetzt hat sich das seit ein paar Monaten verändert, weil dieser Aufwand natürlich nicht mehr so da ist. Jetzt sind Besuche wieder relativ normal möglich. Natürlich immer noch mit FFP2-Maske und auch nur mit negativem Test und Impfnachweis, aber nicht mehr so zeitlich limitiert und die Besuchenden dürfen auch wieder ins Haus. Das heißt, ich konnte quasi diese Verantwortung für den Besuchsdienst abgeben und treue jetzt mehrere Bewohnenden im Prinzip als, ja, Unterhalterin, könnte man so ein bisschen sagen. Also eigentlich ist es echt sehr schön, ich gehe am Wochenende ins Pflegeheim, ich esse Kuchen, ich trinke Kaffee, ich unterhalte mich, ich bekomme Komplimente und dann gehe ich wieder nach Hause. Und das ist sehr schön. Es sind einfach einige Bewohnende, die keine Angehörigen mehr haben.
Und denen das gut tut, oder?
Mit jemandem genau, zu sprechen. Genau, und die einfach jemanden brauchen, mit denen sie sich mal ein bisschen unterhalten und austauschen können.
Liebe Lene, es hat mich sehr gefreut. Ich finde, das war ein sehr, sehr schönes Spektrum, was wir abgebildet haben. Vom knallharten, verantwortungsvollen Job über die Emotionalität bis hin zur Hilfsbereitschaft. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir für den Austausch, Andrea.
Das war die 32. Folge von Werte im Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und allen einen guten Start ins neue Jahr.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Dieser Podcast wurde produziert für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.